Der Predigttext für heute steht im Johannesevangelium im 6. Kapitel, ein bisschen nach dem, was uns der Mischa gerade vorgelesen hat, die Verse 30 bis 35. Die Leute fragten weiter: Was ist das denn für ein Zeichen, das du tust? Lass es uns sehen, dann glauben wir dir. Was bewirkst du denn schon? Damals in der Wüste haben unsere Vorfahren Manna gegessen. In der Heiligen Schrift steht es doch, er gab ihnen Brot vom Himmel zu essen. Darauf sagte Jesus zu den Leuten: Amen, Amen, das sage ich euch. Mose hat euch kein Brot vom Himmel gegeben. Vielmehr gibt euch mein Vater das wahre Brot vom Himmel. Denn dieses Brot Gottes ist der, der vom Himmel herabkommt und dieser Welt das wahre Leben schenkt. Da baten sie ihn: Herr, gib uns immer von diesem Brot. Jesus entgegnete: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht mehr hungern. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Herr Jesus, dich brauchen wir, dich und nichts und niemand sonst. Befreie uns von all dem, wovon wir uns sonst noch abhängig machen. Amen. Ich hoffe, ihr habt die Geschichte von vorhin noch im Ohr, die Sache mit den 5000 Mann und den 5 Broten und den 2 Fischen. Und jetzt kommen die und sagen: Was ist das denn für ein Zeichen, das du tust? Was bewirkst du denn schon auf Deutsch? Was kannst denn du eigentlich? Na, bitte um Entschuldigung. Der hat gerade wahrscheinlich um die 10.000 Leute verköstigt, weil die 5.000, das waren ja nur die Männer. Mit einem Jausenbackerl. Was wollen die noch? Ja, früher, sagen sie, früher. Das war halt noch was Richtiges. Damals bei Mose. Damals in der Wüste, wo wir so total mit Gott unterwegs waren. Das war was. Du bist in der Früh aufgewacht, hast aus dem Zelt rausgeschaut und da ist dieses Zeug am Boden gelegen. Vom Himmel gefallen. Du hast es nur mehr aufsammeln müssen. Das war was Besonderes. Das hat es sonst nicht gegeben. Aber das da, Brot, Fisch, das ist ja nur normales Essen. Das haben wir jeden Tag. Wo ist da dieses Wunderfeeling? So wie damals, in der guten alten Zeit. Kennst du das, das mit der guten alten Zeit? Du weißt schon damals, wie alles noch richtig war. Also für mich, manche wissen das, ich spiele gerne mit der Modelleisenbahn. Für mich ist die gute alte Zeit die, wo die Waggons auf der ÖBB noch grün waren. Kannst du dich daran erinnern? Und die Loks waren auch grün, nur die Dampfloks, die waren natürlich schwarz, so wie es sich gehört. Ich treffe gar nicht so wenige, für die ist die gute alte Zeit die Zeit, wo alle noch richtig geredet haben. So wie man bei uns halt redet. Ich kann das nachfühlen. Ja? Ich zuge auch zusammen, wenn irgendwer so einen anständigen österreichischen Kübel Eimer sagt. Aber ehrlich, ich kaufe mir immer noch viel lieber einen Kebab mit alles bei einem migrationshintergründigen Mitbürger, als dass ich mir anhören muss, wenn ein Österreicher sagt, das Essen war lecker. Das sagt man bei uns nicht. Gut, anderes Thema, ja. Nur gut, verstehst du, wie das ist mit der guten alten Zeit? Die hat es nie gegeben. Testfrage. Wie lange kennst du den Begriff gute alte Zeit schon? Den kennst du schon immer, gell? Das heißt, in der guten alten Zeit haben die schon längst von der guten alten Zeit gefaselt. Die war nie die gute alte Zeit. Damals bei Mose in der Wüste, da wo alles nur richtig war, ne? So mit in der Früh, Zelt raus, Säug am Boden. Wisst ihr, was die Israeliten damals vom Manna gehalten haben? Nach ungefähr 40 Jahren in der Wüste Also 40 Jahren Manna, passiert Folgendes, steht im 4. Buch Mose. Die Israeliten beklagten sich bei Gott und bei Mose: Wozu hast du uns aus Ägypten herausgeführt? Sollen wir in der Wüste sterben? Nicht einmal Brot und Wasser gibt es hier. Wir ekeln uns vor diesem schlechten Essen. Schon klar, was mit dem schlechten Essen gemeint war? Und es kommt nicht darauf an, ob du das jetzt verstehen kannst. Ich meine, ja, 40 Jahre Manna, ich lege es auf mich um, ich mag Schnitzel. Aber 40 Jahre lang, jeden Tag Schnitzel, da möchte ich dann gerne mehr Grillhändel. Oder ein Käsekreiner. Aber um das geht es gar nicht. Es geht um dieses Zurückschauen. In einer Zeit, in der angeblich alles besser war und auf jeden Fall richtig war. Und das war es eben nicht. Und auch das nicht, was in der angeblich so guten alten Zeit eben so richtig war. Ja, da wo wir so total mit Gott unterwegs waren, haben sie sich gedacht. Und wenn du ein bisschen mal reingeschaut hast ins Alte Testament, dann weißt du, das war nicht so mit total mit Gott unterwegs. Die haben die ganze Zeit gemault. Gegen Mose und Aaron. Hätte der Herr uns doch in Ägypten sterben lassen, dort saßen wir in den Fleischtöpfen, konnten uns satt essen. Jetzt habt ihr uns in diese Wüste geführt, wo wir alle vor Hunger umkommen werden. Von Anfang an. Und natürlich haben sie in Wirklichkeit gegen Gott gemault. Aber das sagt mir das anständige Israelit nicht. Also so total mit Gott unterwegs waren die da auch nicht. Die gute alte Zeit, die hat es nie gegeben. Deine auch nicht. Die Zeit, wo alles nur richtig war, wo man in der Kirche nur die richtigen Lieder gesungen hat, wo keines nach 1600 entstanden ist und mindestens die Hälfte von Martin Luther himself. Die Zeit, wo wir diese Glaubenswochen hatten und sie sind in Scharen geströmt. So soll es halt wieder sein. Erwischt? Oder brauchst du noch andere Beispiele? Bitte krieg das in deinen Kopf eine und krieg das andere ganz schnell aus deinem Kopf raus. Die gute alte Zeit, in der alles nur richtig war, die hat es nie gegeben. Und hoffentlich bist du heute näher, enger, wenn du willst, totaler mit Gott unterwegs als damals. Weil wenn du das nicht bist, ist irgendwas schiefgerannt. Dann ist es vielleicht nicht Jesus selber, an den du hängst. Dann ist es vielleicht ein Mensch, ein Vorbild. Man nichts gegen Vorbilder. Es gibt großartige Vorbilder. Mütter und Väter im Glauben oder ältere Schwestern und Brüder, wo du da was anschauen kannst, keine Frage. Eins von diesen Vorbildern haben wir gestern beerdigt. Aber eins haben die alle gemeinsam, diese Vorbilder. Die würden sich mit Händen und Füßen dagegen wehren, dass du ihnen nachfolgst und nicht Jesus. Das kannst und sollst du dir in erster Linie von diesen Vorbildern abschauen, dass du dich an Jesus hängst und alles andere vorhauen lässt. Vielleicht ist es eine Zeit, an der du hängst, eine Gruppe, ein bestimmtes Gefühl, ja, damals im Jugendkreis, da waren wir alle so mit Feuer und Flamme dabei. Und deswegen triffst du den Jugendkreis noch immer, inzwischen das Hausbibelkreis oder das Seniorenrunde. Immer noch dieselben Leute. Seit 20 Jahren ist keiner mehr dazukommen, weil wir uns doch schon so gut kennen und so gut verstehen. Und dieses Feeling, das wollen wir uns bewahren. Irgendwas rennt da falsch. Gravierend. Weißt du, es geht darum, dass du an Jesus festhältst, an ihm selber. Nicht an der Art, wie du ihn kennengelernt hast, wie du ihm zuerst begegnet bist. Nicht daran, wie es damals war, wie er damals war, wie es er damals gemacht hat, sondern an ihm selber. Weißt du, Gott spielt nach seinen eigenen Regeln. Der hält sich nicht an das, was du gern haben möchtest, was du von ihm erwartest. Der hält sich auch nicht an das, wie es dir vorstellst, wie es eigentlich bei ihm sein müsste. Richtiges Brot vom Himmel, haben sie gesagt, hätten sie es erwartet. Hast du noch im Ohr, was Jesus drauf sagt? Brot vom Himmel? Was für Brot vom Himmel? Das, was eure Vorfahren damals gekriegt haben. Übrigens auch nicht von Mose, sondern von Gott, nur dass das klar ist. Das, was eure Vorfahren damals gekriegt haben, sagt Jesus damals zur Zeit von Mose, das war kein Brot vom Himmel. Weißt du, Manna ist was völlig Normales. Das gibt es heute noch. Dort in der Wüste, da wo Israel 40 Jahre lang im Gras gegangen ist, damals zur Zeit von Mose, da wächst die Manna-Esche. Matthias, kannst du uns geschwind eine Manna-Esche zeigen, bitte? Nein, die Esche, danke. Ja. Die gibt es heute noch, wächst übrigens auch bei uns, das Bild ist aus dem Schlosspark von Eckenberg in Graz. Und wenn du bei der Manna-Esche die Rinde anritzt, dann rinnt ein bisschen Saft aus, der schmeckt süß, der trocknet in der Sonne. Und das schaut dann so aus. Jetzt, Matthias, das andere Bild bitte. Das ist Manna. Was völlig natürlich ist. Kein Brot vom Himmel. Kannst heute nur ernten, wird auch gemacht. Kannst übers Internet kaufen, kostet pro 10 Deka 8,15 Euro. Laut Webseite vom Anbieter. Plus Versandkosten, eh klar. Danke. Keine Spur vom Brot vom Himmel. Gut, es war 40 Jahre lang jeden Tag da. Jeden Morgen, außer am Sabbat. Es war genug, dass ein ganzes Volk davon leben konnte. Wie wahrscheinlich ist es? Also die Menge für ein ganzes Volk, die Dauer 40 Jahre lang und vor allem dieser interessante Rhythmus, ne? 6 Tage Manna, ein Tag nichts, 6 Tage Manna, ein Tag nichts und so weiter, 40 Jahre lang. Also wie wahrscheinlich das ist, dass das natürlich passiert, kannst du ausrechnen, wenn du ein Mathematiker bist oder Mathematikerin. Ich kann es nicht, aber ich schätze mich ganz stark, wenn du das mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 zu irgendwas ausrechnest, brauchst du eine ganze Menge Nullen hinter dem 1 auf der Irgendwas-Seite. Natürlich war das ein Wunder. Die ganzen 40 Jahre lang. Nur halt nicht so ein Wunder, wie sie sich das gedacht haben. 1400 Jahre später, zur Zeit von Jesus. So wie ein Wunder halt sein muss, damit es ein Wunder ist. Es gibt eine spannende Geschichte bei den Rabbinern. Du kennst auch diese Geschichte, wie Mose am Berg Sinai ist, 40 Tage lang mit Gott. Und am Schluss von diesen 40 Tagen kriegt er die zwei Tafeln mit den Gesetzen und kommt mit denen vom Berg wieder runter. Bekannt? Ich sehe ein paar Köpfe nicken. Wer jetzt nicht genickt hat, bitte fragt, wen der genickt hat. So, kannst du dir erinnern, wie Mose von dem Berg runterkommt? Was jetzt vorfindet im Lager? Dankeschön. Ja, die haben sich ein Bild von Gott gemacht. Einen Stier aus Gold und den haben sie verehrt. Weißt du noch, was Mose damals dann als erstes gemacht hat? Laut. Danke. Er hat diese zwei Steintafeln zertrümmert. Und da gibt es Rabbiner, die sagen, kann das sein, dass Mose sich überlegt hat, wenn die schon mit so einem Ding, das sie selber gemacht haben, diesen komischen Viech da, an so einen Kult anstellen, was werden die erst machen mit zwei Steintafeln, die der Finger Gottes selber berührt hat? Es können dir die heiligsten Dinge zum Götzen werden. Ich meine, ich weiß nicht, ob das stimmt, das muss ich deswegen, ich kann ihn noch nicht fragen, muss ein bisschen warten. Ja. Aber ich kann mir es vorstellen. Es können dir die heiligsten Dinge zum Götzen werden, wenn du dich an sie hängst und nicht an den einen, der wirklich heilig ist. Du allein bist heilig, sagt die Bibel, und ja, da ist von Gott die Rede. So, schnelle Katechismusprüfung, bist vorbereitet? Gesangbuch schnell aufschlagen, hinten bei die 800er. Die erste Frage kannst. Erste Frage. Erstes Gebot. Ich höre Gemurmel, vielleicht sagt es im Chor. Okay. Ja, klar. Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst nicht andere Götter haben neben mir. Ja, steht in der Bibel auch, aber unter uns guten Lutheranern macht es mit dem Katechismus mehr Spaß. Zweite Frage. Kleiner Katechismus. Luthers Erklärung zum ersten Gebot. Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst nicht andere Götter haben neben mir. Was ist das? Halleluja. Habt ihr es gehört? Wir sollen Gott über alle Dinge, ja, wir sollen Gott über alle Dinge fürchten, lieben und vertrauen. So, Profiliga, großer Katechismus. Was heißt einen Gott haben oder was ist Gott, fragt Luther. Ja, das könnte jetzt länger dauern. Luthers Erklärung zum ersten Gebot im großen Katechismus ist 2683 Wörter lang. Kann die irgendwer? Kernsatz. Und den kannst du merken. Der kommt bei mir eh öfter vorbei, hast sicher gehört von mir. Worauf du nun dein Herz hängst und verlässest, das ist dein Gott. Worauf du nun dein Herz hängst und verlässest, das ist dein Gott. Wie schaut's aus? Woran hängt dein Herz? Ist Gottesdienst nur dann Gottesdienst, wenn die richtigen Lieder gesungen werden? Das sind jetzt dann, je nachdem, wie du gestrickt bist, mindestens 50% echte Lutherlieder. Nun freut euch, lieben Christengemeinen. Paul Gerhardt, ist ehrlich, für mich Weihnachten ohne Ich stehe an deiner Krippen, hier geht gar nicht. Sind es diese netten Erweckungslieder aus dem 19. Jahrhundert, du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte. Ich schaue jetzt immer, wer dann zum Strahlen anfängt. Ja. Sind so richtige Hymnen, vor allem aus dem englischsprachigen Raum. Ich gebe es zu, bei In Christ Alone zieht es mir die Schuhe aus. Und spätestens bei der dritten Strophe könnte ich jedes Mal heulen. Ist so. Sind es die klassischen Jugendlieder aus den 1960er Jahren, die ist alle mit drei Akkorden auf der Gitarre begleiten kannst, D-Dur, G-Dur, A-Dur und geht schon? Oder sind es die aktuellen Anbetung heißt es nicht mehr, sind es heute die aktuellen Worship-Schmachtfetzen? Entschuldigung, aber ich denke mir, noch die ersten 20 Mal, ich liebe dich, Herr Jesus, war es dann. Die nächsten 40 sind Overkill. Kannst mich nachher ruhig steinigen dafür, wie das unter Christenmenschen so üblich ist. Aber bitte, sing ihm doch wenigstens vor, was du alles so toll an ihm findest. In Einzelheiten. Da hat er was davon und du auch. Ist der Gottesdienst nur dann ein Gottesdienst, wenn er sich möglichst streng an die Liturgie hält? Oder muss fetzig zugehen und mindestens ein Loch dabei sein? Ist eine Gebetsgemeinschaft verpflichtend, damit es wirklich ein Gottesdienst ist? Ist eine Predigt nur dann eine wirklich gute Predigt, wenn möglichst viele christliche Fachausdrücke vorkommen? Erwählung aus Gnade, Errettung von Sünde, Erlösung durch das teure Blut Jesu. Hier am Kirchdorfer Hauptplatz versteht das keiner. Außer du rennst irgendwo aus einem Profi-Christen vor die geladene Bibel. Ist der Prediger nur dann ein guter Prediger, wenn er die richtige Sprache spricht? Wenn es für ihn ein großes Vorrecht ist, dass er heute vor uns stehen darf? Wenn er sagt, oh Herr, wir möchten dich preisen und ich denke mir immer, Gott sagt, na du es doch. Schau, es gibt so viel, was dir heilig sein kann, woran dein Herz hängen kann. Und das sind wir erst beim Gottesdienst selber. Gibt es ja noch endlos viel anderes. Aber ich glaube, die meisten von euch haben heute noch nur was vor. Es gibt so viel, was dir heilig sein kann. Und die Bibel sagt, Gott allein ist heilig. Du sollst nicht andere Götter haben neben mir, auch nicht die lutherische Liturgie. Alles schön und gut mit Manna, hat Jesus den Leuten gesagt. Großartig die Geschichte mit Mose. Aber das war. Heute tut Gott was Neues. Gott spielt nach seinen eigenen Regeln, nicht nach deinen. Auch nicht nach den Regeln der Kirche. Egal welcher Kirche. Kannst du das annehmen? Manna ist nicht das Brot vom Himmel. Ist nicht das, was du zum Leben brauchst, sagt Jesus. Mose ist nicht der, der dir Brot vom Himmel geben kann. Martin Luther ist es auch nicht. Klaus Eickhoff, Peter Wiegand, die sind es auch nicht, die dir das Brot vom Himmel geben können. So sehr ich die alle schätze. Und du darfst jetzt gern noch einen Namen einsetzen, so einen Namen, von dem der dir so ein Wegweiser geworden ist. Auch nicht der Thomas Kutzam. Bitte erwartet ihr nicht, dass jetzt, wo wir endlich wieder einen Pfarrer kriegen, nur das ist so ein Genialen. Ja. Er ist nicht da, darum kann ich das sagen. Wenn er da war, war es einem peinlich. Ja. Aber bitte erwartet ihr nicht, dass jetzt, wo wir den Thomas haben, dass alles wieder ganz toll und ganz richtig und ganz großartig wird. Aber vielleicht wird es das. Kann sein. Gott ist zu allem fähig. Aber das wird nicht der Thomas machen. So gut er ist. Und wenn wir das von ihm erwarten, dann überfordern wir ihn und machen ihn kaputt, ganz im Ernst. Vielmehr gibt euch mein Vater das wahre Brot vom Himmel, hat Jesus gesagt. Und dann hat einer ausgemalt, wie dieses Brot vom Himmel kommt, also von Gott himself, und dieser Welt das wahre Leben schenkt. Dass in dieser Welt wieder spürbar wird, wozu sie da ist. Dass Gott diese Welt erfüllen kann, dass Gott alles umfasst und in allem gegenwärtig ist, sagt die Bibel. Dass in dieser Welt Menschen umherumrennen, die danach riechen, die danach schmecken, wie das ist, wann Gott da ist. Und dass andere das merken. Dass dein Leben ans wird, das nach der Gegenwart Gottes riecht und schmeckt. Dass dein Leben ein Leben wird, an dem er sieht und spürt, dass diese Welt Gott gehört und er ihr Herr ist. Weißt, das mit der Erlösung durch das teure Blut Jesu, ich meine, hier kann ich das sagen, wir sind unter Fachleuten, das ist ja erst der Anfang. Ich meine, ja, das ist wichtig, lebenswichtig, sonst hättest du nämlich das ewige Leben nicht. Wenn das nicht ganz klar ist, Jesus Christus, der Gekreuzigte und Auferstandene, ist dein Herr und Retter. Ja, ja, nochmal ja, das ist lebensnotwendig. Aber ernsthaft. Ich komme in den Himmel und der Rest ist mir wurscht. Was ist mit den Menschen um dich herum, die erschöpft sind und hilflos, wie Schafe, die keinen Hirten haben, hat Jesus gesagt. Was ist mit einer Welt, die einmal sehr gut war, wie Gott mit ihr fertig war? Mit einer Schöpfung, die seufzt und stöhnt vor Schmerz wie in Geburtswehen bis heute. Die sehnsüchtig darauf wartet, dass Gott die Herrlichkeit seiner Kinder offenbart. Dass da was passiert. Dafür brauchst du das wahre Brot vom Himmel, sagt Jesus. Und wenn du das merkst, wenn du das spürst, da ist mehr. Da geht es um mehr. Da geht es um mehr als um mein kleines Leben und meine kleine Ewigkeit. Ja, Ewigkeit ist was Großes. Deine, meine auch. Aber das ist doch erst der Anfang. Das ist eine Aufgabe. Das ist ein Ziel. Das ist Größe. Da dreht sich nicht mehr alles um mich. Und das ist so befreiend, weißt du, wenn du der Mittelpunkt aller Dinge bist und sie alles um dich dreht, und wenn sie auch dein Glaubensleben um dich dreht, wie geht es mir mit mir? Du wirst so schnell schwindelig. Wenn du das merkst, wenn du das spürst, wenn du dieses Ziel und diese Größe riechst und schmeckst, dann bist du an dem Punkt, wo die damals auch waren. Herr, gib uns immer von diesem Brot. Das brauche ich. Davon kriege ich nie genug. Hast du es noch im Ohr, was Jesus darauf gesagt hat? Dieses Brot vom Himmel, das, was dir Leben gibt, das, mit dem du Leben in diese Welt bringst, das Brot, mit dem du den Geschmack des Himmels auf die Erde bringst. Das sagt Jesus, das ist er. Er selber. Mehr brauchst du nicht. Aber ihn brauchst. Du brauchst keine zusätzlichen Erkenntnisse, du brauchst keine zusätzlichen Erfahrungen, du brauchst keine zusätzlichen Fähigkeiten, aber ihn brauchst. Du brauchst keine zusätzlichen Übungen und keine zusätzlichen Praktiken, aber ihn brauchst. Du brauchst da keine zusätzlichen Gurus, spirituellen Meister oder Seelenführer oder wie immer diese Kerle sich schimpfen. Gibt es eine weibliche Form von Kerl oder Kerle? Ich würde das jetzt gern gendern. Aber du weißt ja, was ich meine. Ihn brauchst du. Jesus. Schwestern und Brüder, die mit dir unterwegs sind, sind gut. Ältere Geschwister, von denen du lernst. Jüngere Geschwister, denen du was weitergibst. Ungefähr gleichaltrige Geschwister, mit denen du gemeinsam im Dreck wühlst, während ihr am Reich Gottes baut. Alles gut, alle wichtig. Aber das, was du brauchst, ist er, Jesus. Gott spielt nach seinen Regeln, nicht nach deinen. Er hält sich nicht an das, was du dir denkst, wie es sein sollte, weil du es einmal erlebt hast oder öfter und das war halt so toll. Gott spielt auch nicht nach den Regeln der Kirche, nach dem, was immer schon so war, was wir immer schon so gemacht haben. Du weißt schon, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit und so weiter. Gott spielt nach seinen eigenen Regeln. Und die sind ganz einfach. Was du brauchst, ist Jesus. An den heute und dem Volk nach. Alles andere schauen wir uns an. So, tut sich jetzt dann noch ein bisschen zusammen und überlegt, wo sind die Dinge, Gewohnheiten, Haltungen, die dir so heilig sind, die dich festlegen. Das Manna, auf das du dich versteifst und magst das normale Brot nicht annehmen. Das normale Brot, das Jesus dir hinhält, sich selber. Schaut da an, wo ist es bei mir? Und schaut euch miteinander an, wo ist es bei uns, in unserer Gemeinde? Das wäre dann die Hausübung für heute. Danke.